herzlich willkommen in der 38. Ausgabe der Man Cave. Ihr könnt euch denken, was heute das Thema ist. Das Thema ist natürlich die PlayStation 5. Außerdem ist Halbzeit bei The Mandalorian Season 2. Wir hören rein. Yeah! Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade beim Cold Start gesagt habe, wir hören rein. Ist ja klar, dass wir reinhören. Wahrscheinlich, weil ich auch selber wirklich ganz oft die Man Cave nochmal nachhöre und gucke, ob das alles gepasst hat. Und ganz oft meinen eigenen Podcast höre, weil ich den auch irgendwie mag. Es ist sehr selbstverliebt und sehr schlimm. Es tut mir wirklich leid. Es könnte mir zumindest glauben, dass es mir unangenehm ist. Das unangenehm für alle sein. Aber ich höre ganz gerne auch manchmal selber rein. Hallo und herzlich willkommen in der Man Cave mit mir, Maxe, Nicolas, Maria von nach Zeimsons. Wir sind wieder da und reden heute über das Release der PlayStation 5, das letzte Woche offiziell am Donnerstag, also heute ist, jetzt ist gerade Sonntag, diese Folge kommt am Dienstag, also vor knapp einer Woche, sein Release in Deutschland gefeiert hat. Und ich habe immer noch nicht geguckt, wie viel mein Reflink-Money war bei Amazon. Ich habe ja nachts als einer der allerersten diesen Reflink geteilt zur PlayStation 5. Da habe ich schon fast gepennt, bin aufgestanden und gesagt, jetzt mache ich mal wieder was mit Reflinks. Ich vergesse immer Reflink-Money. Reflink ist, für die, die es nicht kennen, man kann sich zum Partner machen lassen bei Amazon. Das macht man relativ, ich glaube, das kann jeder von euch und von uns machen. Und dann kann man halt sagen, so okay, wenn man Affiliate-Links teilt, dann kriegt man einen kleinen Anteil des Geldes. Das heißt, Amazon kriegt einfach weniger. Ihr müsst nicht mehr zahlen. Das ist einfach die Geschichte. Und damit supportet ihr quasi Leute, die ihr mögt und kauft einfach über deren Links und jemand anderes zahlt für euch. Also Amazon ist ja irgendwie dafür bekannt, dass sie Plattformen oder Mechanismen haben, mit denen man anderen Leuten Geld geben kann, ohne dass man selber dafür Geld in die Hand nimmt, zum Beispiel auch mit Twitch Prime. Was ja auch über Amazon läuft und ihr könnt dann euer Twitch Prime dalassen, also ein Abo kostenlos bei Twitch und dann kriegt die Person das Geld. Sofern ihr Twitch Prime habt, könnt ihr das einmal im Monat bei eurem Lieblings-Twitcher lassen. Und wer könnte anderes euer Lieblings-Twitcher sein als meine Wenigkeit, Max Nicolas Maria von und zu Nachtsheim. Deswegen immer gern her damit, gern her mit dem geilen Twitch Prime. Sind immer, glaube ich, 2,50 Euro, die man da bekommt. Das heißt, wenn man 100 Leute im Monat hat, die das machen, ist das nicht schlecht so. Also ich muss sagen, das mit Twitch und mir, das ist einfach eine sehr schöne Konstante geworden und das macht sehr viel Spaß. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber mit Reflinks auch. Ich wollte mal gucken, was ich da eigentlich gemacht habe. Das interessiert mich total, weil ich natürlich habe natürlich gesagt, ja, vielleicht kann ich mir da zumindest meine PlayStation zurückholen quasi. Und ich will mir auch ein bisschen Gaming-PC-Equipment noch holen. Ich habe jetzt ein Gaming-PC bekommen von Alienware. Ich habe ja eigentlich das Donation-Goal gehabt im Stream, dass wir für einen Gaming-PC sammeln. Und das ist jetzt nicht eingetreten, beziehungsweise das Donation-Goal wird abgeblasen, weil Alienware das mitbekommen hat und hat gesagt, komm, wir schicken dir jetzt einen. Kriegst mal hier einen ordentlichen PC. Ist das gut? Ja, das ist mega. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Arbeitszimmer umzuräumen. Also mein Arbeitszimmer ist ja auch mein Streamingzimmer, ist ja auch so ein bisschen mein noch Gaming-Room, wo ich ab und zu noch mal ein bisschen zocke. Ich habe keinen LED-Gaming-Room. Ich finde ja die Gaming-Room-Kultur in Deutschland oder generell weltweit relativ schwierig. Also das ist nichts, was ich mir gerne angucke. Es gibt viele Leute, die reden immer von ihrem Setup und dass sie so ein schönes Setup haben und schöne Lampen und schöne LED-Dinger. Und wahrscheinlich bin ich da auch dann das Problem und nicht die. Ich finde es einfach nur abscheulich und deswegen mache ich das nicht. Ich kaufe mir so Massivholzmöbel und stelle da die Sachen rein und drauf und versuche das irgendwie ein bisschen alternativer zu halten. Finde nicht, dass nur weil Dinge mit Plastik, Regale vollgefüllt sind mit Plastik, dass das alles auch alles aussehen muss wie in einem schlechten Raumschiff, sondern ich finde, es darf auch alles gut aussehen. Ich bin kein großer Fan von der ganzen Game. Deswegen bin ich auch in dieser ganzen Gaming-Kultur nicht so richtig angekommen. Deswegen bin ich auch so eine kleine Insel, weil ich immer mich dagegen so wehre, dass alles irgendwie leuchtet und unter jedem Schrank noch drei LED-Leisten geklemmt werden. Das finde ich immer so ein bisschen albern. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall morgen in dieser Folge schon wieder in alle Richtungen geschossen. Piu, 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 piu. Heute geht's auch noch im Stream. Wir haben im Stream Day of the Tentacle nachgeholt. Das ist nämlich zum Beispiel ein Spiel auf meinem Pile of Shame gewesen. Generell, da ich ja früher kein PC-Kind war, das führt auch zu der ganzen Alienware-Thematik. Ich hatte irgendwann mal so 14, 15, 16, 17 PC. Der ist dann aber auch veraltet und dann ging es wieder mehr einfach auf andere Sachen. Und zocken fand ich am PC eh immer. Damals war es halt immer kompliziert. Man hat die Spiele gekauft, dann haben die sich nicht mit der Grafikkarte vertragen. Dann musste man die niedrige Auflösung spielen. Dann sah das schlechter aus als auf der PlayStation 1. Dann Sachen liefen auch wieder gut, dann haben andere Sachen geruckelt. Es war wirklich teilweise sehr, 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 sehr kompliziert. Ich bin gespannt, wie sich das alles inzwischen verbessert hat, wie man inzwischen auf dem PC zockt, wie das inzwischen alles funktioniert. Das ist natürlich für mich alles super spannend, weil ich einfach gerne mich da auch reinfuchsen mag. Und es macht natürlich auch die Streaming-Optionen dank Alienware jetzt einfach größer, weil wir natürlich sagen können, wir können jetzt auch Sachen auf Steam spielen, wir können jetzt Sachen auf GOG spielen. Es wird jetzt alles noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen einfacher und das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Ja, ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen und ich denke, wahrscheinlich werden wir aller spätestens im Januar die ersten Streams mit dem Gaming-PC abhalten und die Road to Gaming-PC wird auf jeden Fall, ist hiermit offiziell gestartet. Schöne Grüße an Alienware an dieser Stelle, wirklich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Die Woche, wie dieses riesige Paket kam, ich habe es erst gar nicht realisiert, ich habe das da, musste das bei der Post abholen, weil das war so übergabemäßig. Hol dieses Paket ab, es ist viel zu schwer. Die Frau von der Post hat nur gesagt, das ist viel zu schwer. Ich dachte, das ist viel zu schwer. Hab's im Auto getragen, eine Riesenkiste. Hab's dann ins Büro gestellt, weil ich die ganze Zeit ausgegangen bin, es wäre was anderes. Ich habe nämlich von Mortal Kombat Ultimate die Büste bekommen von Sub-Zero und habe die ganze Zeit gedacht, das wäre die. Und habe gedacht, die ist ja viel zu schwer. Die ist doch, so schwer ist doch nicht diese Büste und die ist auch nicht so groß. Die alte von Scorpion war da auch nicht so groß bei der normalen Edition. Ja, natürlich nicht. Ist jetzt alles auf jeden Fall da und jetzt muss ich halt mir noch Equipment kaufen, einen neuen Monitor kaufen, der Grafikkarte angepasst ist, eine Tastatur, eine Maus und so Sachen. Ne? Man muss halt jetzt ein bisschen noch so, sag ich mal, das drumherum, das ganze kitten, dann einen neuen Schreibtisch holen, dann das Gamingzimmer noch ein bisschen mehr aufbereiten, einen schönen Stuhl holen und so weiter und so fort und dann geht es los und dann sind wir hier ready für the new Gaming Room, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Da freue ich mich wirklich enorm drauf. Also das wird echt eine gute Sache. Aber dazu dann bald mehr. Bevor wir gleich aber zum Hauptthema der heutigen Sendung kommen, und das ist natürlich die PlayStation 5, kommen wir nochmal ganz kurz zu ein, zwei Kleinigkeiten. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Zwischenstand abrufen bei The Mandalorian. Ich möchte da natürlich in erster Linie den Zwischenstand abrufen, um auch nochmal auf die Man Cave Patreon zu verweisen. Das ist tatsächlich eine Plattform, wo ihr auch selber ein bisschen Kleingeld in die Hand nehmen müsst monatlich. Es ist folgendermaßen eigentlich eine, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, für die Leute, die Patreon vielleicht noch nicht kannten, ist eine Plattform aus Amerika, die wurde irgendwann eingerichtet, um Künstler zu supporten, aller Art. Creator und Künstler aller Art, von Musikern, die dort ihre Alben finanziert haben, über Redaktionen, ganze Redaktionen wurden da mitfinanziert. Ex-Redakteure der IGN und sowas haben dort Magazine aufgemacht, die wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich sind, haben die darüber finanziert und haben damit wahrscheinlich wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Geld verdient, als sie jemals in ihrer ganzen Karriere als normaler Journalist verdient haben. Weil alte Fans gesagt haben, so, wir supporten euch. In Deutschland haben wir auch extreme Paradebeispiele, wie zum Beispiel Auf ein Bier, ist ein wahnsinnig erfolgreicher, beziehungsweise die heißen ja inzwischen anders. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber Auf ein Bier war ja so der, oder ist das größte deutsche Patreon-Projekt, glaube ich, ein Gaming-Podcast. Und viele, viele alte Helden, die dort nochmal irgendwie eine Plattform gefunden haben, um sich zu finanzieren, aber auch natürlich ganz viele junge Leute mit jungen, ambitionierten Projekten, YouTuber und so weiter und so fort, haben ihren Platz auf Patreon gefunden. Und wir nutzen das auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren für Radio Nukular, für im Autokino. Im Autokino ist und bleibt unser erfolgreichstes Patreon-Projekt. Aktuell liegt es immer noch bei fast 4.000 Euro im Monat. Ist natürlich mega, weil das sozusagen ein bisschen das Einkommen sichert, wenn man nicht weiß, haben wir diesen Monat einen Werbedeal, haben wir nicht, haben wir das. Ich glaube, es gab Zeiten, da waren wir sehr, sehr abhängig von Patreon, gerade als wir da mal so die 7.000 Dollar Marke zumindest geknackt hatten. Das ist schon ein bisschen her. Da war Autokino wirklich so am Peak vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Das ist jetzt wieder ein bisschen eingebrochen, gerade auch durch Covid-19 ist da natürlich nochmal viel passiert, aber so ist es halt und das ist auch nicht schlimm und das ist immer noch viel Geld für ein Podcast-Projekt. Das Schöne an Patreon ist, dass man monatlich im Endeffekt kommen kann, man kann aber auch wieder gehen. Das ist alles sehr, sehr einfach. Also die Kündigung sind zwei Klicks so ungefähr, das ist jetzt nicht irgendwie kompliziert und dann kommt man da nicht mehr raus. Und was ich an Patreon sehr mag, ist, dass man auf Patreon Podcasts auch hochladen kann. Also das heißt, dass man Sondercontent createn kann. Man kann dort Videos uploaden in Kombination mit Vimeo. Man kann dort Audio-Files hochladen, Bilder hochladen. Und das ist natürlich für Creator, die dort was anbieten, nochmal zusätzlicher Anreiz, das Publikum anzuziehen, weil man sagen kann, wir geben euch exklusive Sachen. Und wir geben natürlich auch exklusiven Content beim Autokino sehr viel. Ich glaube, über 400 Ausgaben liegen da nochmal extra drin, über die drei Jahre gesammelt. Vier Jahre, wir haben halt 4 Jahre Patreon. Ende 2016 haben wir angefangen, 4 Jahre Patreon beim Autokino. Also weitaus mehr als 400 Formate liegen da. Und bei die Man Cave, was natürlich ein kleineres Projekt ist, gibt's auch so ein bisschen kleinen Kram, der ganz schön ist. Natürlich gibt's da den Discord. Das ist so unsere kleine, die versteckte Gruppe, der Hardcore-Kern der Community, der dort seinen Place gefunden hat, seinen Safe Space. Und das ist sehr, sehr schön. Habe ich ja schon oft gelobt. Lobe ich auch weiterhin, weil ich finde auch gerade jetzt über das eine Jahr, das es dort da gibt und die Eingespieltheit und die Teams, die sich da gebildet haben und die Freundschaften, das ist einfach immer schön zu sehen, wo man sich dann immer denkt, krass, die kannten sich einfach vorher gar nicht oder größtenteils kannten die sich nicht, das ist schon interessant und irre so, naja. Und das ist cool und da gibt es natürlich auch Sonderformate, unter anderem kriegt ihr diese Folgen hier, die ihr hier hört, die normalen Folgen, kriegt ihr mal ein paar Tage früher da schon zu hören, ohne Werbung und ihr kriegt dort auch We Have Spoken, ein Format von Lukas und mir. Lukas ist ein Freund von mir, mit dem mache ich auch einen Simpsons-Podcast, den könnt ihr auch regulär bei euch im Podcast-Feed hören. Der heißt Die Sendung mit den gelben Leuten, da reden wir über unsere liebsten Simpsons-Folgen, über unsere liebsten Gags, über unsere liebsten Referenzen, über Themen, wo wir nochmal ein bisschen mitdiskutieren und das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Das ist ein ganz normaler Podcast, muss man überhaupt nichts verzahlen, aber mit dem ich diesen Podcast mache, da machen wir auch jede Woche gerade einen Mandalorian-Talk, We Have Spoken, wo wir die aktuelle Folge auseinandernehmen. Das deswegen, also viele, viele, viele Details kriegt ihr da, das Format kriegt ihr mit dem ganz normalen, regulären Satz von $3 und ihr könnt ja auch kommen, könnt die $3 zahlen, könnt euch alle Folgen reinballern und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr noch länger bleibt oder nicht. Könnt ihr mal im Discord vorbeischauen, nur wenn ihr halt den Beitrag nicht mehr zahlt, müsst ihr dann halt irgendwann auch langsam, müssen wir euch dann auch bitten zu gehen vom Discord, weil natürlich auch das so ein bisschen, das ist dann die Regel. Nur wer das Geld zahlt, kann auch da bleiben. Warum? Um den Discord einfach sauber zu halten, damit da keine Leute auftauchen, die sagen, jetzt habe ich $3 gezahlt, jetzt kann ich mir nehmen wie die Wachs im Wald und gehe wieder. Das finden wir nicht so cool, das machen wir nicht. Ja, das machen wir einfach mal nicht. Deswegen, der Discord, guter Space, aber vor allem halt auch der Sonder-Content sehr nett und man supportet vor allem die Man Cave. Ein Projekt, was ja trotzdem auch viel Zeit kostet und frisst, aber was ich auch einfach extrem liebe und was mir auch extrem viel Spaß macht und deswegen jetzt auch gerade die Sache mit dem Gaming-PC und immer weiter und immer weiter und immer weiter, damit das alles noch mehr Content und noch geiler und noch toller und ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich strebe da auch gar nicht nach oben und sage, wir müssen noch viel größer werden, sondern ich bin einfach so, ja, die Größe, die wir haben, passt mir eigentlich relativ gut, also ich brauche gar nicht mehr. Wenn es mehr wird, ist natürlich immer nett, aber ich muss nicht größer werden, weil sonst wird es vielleicht auch einfach zu stressig. Und dass man so diesen Hörerkreis hat und sowas, das finde ich alles gut. Aber man will ja auch die bei Laune halten und die an sich binden weiter. Und deswegen, ja, guck vorbei. patreon.com/themancave. Naja, jetzt habe ich sehr, sehr lange Werbung gemacht für Patreon. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern es geht eigentlich um den Mandalorian und das, was die ersten 4 Folgen der 2. Staffel mit mir gemacht haben. Und jetzt ist ja gerade die 4. erschienen letzte Woche. Wie hieß die nochmal? Hieß die irgendwas, die Reinigung oder sowas? Die Reinigung. Ja, ich wollte mal meine Beskar-Rüstung, wie sie wasche, gell? Also die erste Folge war ja die mit dem Crate Worm, mit dem Crate Dragon und dem unfassbar guten Timothy Oliphant, der dort, natürlich habe ich die Namen vergessen. Ich habe den Namen schon 1000 Mal gesagt, aber jetzt habe ich ihn vergessen. Was? Ich weiß nicht mehr. 2. Folge war dann die mit der Froschfrau und der Spinnenhöhle. Die 3. Folge war die mit Bo-Katan. Und jetzt die 4. Folge war das Comeback von Cara Dune und Grief Karga. Und auch weiter die Story vorantreibend. Und das war bis jetzt alles, wenn mich Leute fragen, ich wurde das schon ein paar Mal gefragt, so die noch nicht reingeguckt haben, und hält sich das Level, wie findest du's, bist du noch Fan oder lässt es nach, nervt Baby Yoda inzwischen, und ich muss wirklich, 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 wirklich sagen, dass Mandalorian das beseelendste Stück Serie und Popkultur ist, das man momentan genießen kann. Das liegt daran, dass ich als Star Wars Fan auch schon oft durch die Hölle gegangen bin. Ich bin weniger durch die Hölle gegangen wegen dem Franchise an sich oder auch wegen den Filmen. Also ich finde ja auch den schlechtesten Star Wars Film und ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja immer so ein bisschen kein Fan, also was ich natürlich nicht so mag, ist Episode 2. Ich bin kein großer Fan von Episode 9, also beziehungsweise ich habe da meinen Frieden auch mitgefunden und ich habe mit der neuen Trilogie weitaus nicht so ein Problem wie andere Leute. Ich finde, die hat sehr, sehr viel Charme und sehr, sehr viele schöne Figuren und sehr, sehr viel richtig gemacht, aber leider dann auch im Storytelling sehr, sehr viel falsch, als dass man sagen könnte, das war eine wirklich richtig gute, saubere Trilogie. Wahrscheinlich sind die Trilogie, die erste, die Prequels sind dann wahrscheinlich sogar sauberere Trilogie, haben aber dafür andere Defizite, die unfassbar nerven, von schlechten Castings über nervige Figuren, über schlechte CGI bis hin zu paar peinliche Momente drin. Da war auch viel dabei, was heute ja verromantisiert wird. Und der Star Wars-Fan ist, wenn es nicht gerade um die Originaltrilogie geht, ja oft irgendwie sehr kritisch und findet auch irgendwie alles kacke und will das trotzdem alles mögen. Und also Star Wars-Fans sind ja sehr, sehr zerrissen. Deswegen nerven mich die Star Wars-Fans an sich per se viel, 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 viel mehr, als mich die Filme oder Serien nerven, weil ich mir immer denke, naja, dann war es jetzt halt einfach nicht so gut, da muss ich jetzt nicht so ein riesengroßes Ding draus machen. Und wenn es halt geil war, dann bin ich einfach nur beseelt aus dem Kino und freue mich, dass ich einfach so eine geile Zeit gerade hatte und lieb das Franchise halt einfach für seine Designs, für seine Figuren und so. Ne? Also ich lieb ja Star Wars auch wirklich, wirklich, wirklich inbrünstig und auch nochmal die letzten Jahre mehr. Und ich habe das Gefühl, bei Mandalorian können sich zumindest alle so ein bisschen besser einig werden. Gerade nach den Problemen mit der neuen Trilogie, die natürlich auch den Leuten wieder ordentlich Öl ins Feuer geworfen haben, wenn es darum ging, Hatern noch mehr Platz zu geben für Hate. Und das tut Mandalorian gerade nicht. Man merkt, dass Dave Filoni und Jon Favreau eine Serie kreieren als Team, die mit den ganzen Leuten, die hinten dran stehen, mit den ganzen Regisseuren, mit den ganzen Schauspielern, die auf so einem hohen Level funktioniert, die sich so vor Star Wars verneigt, aber nicht davor zurückschreckt, auch neue Wege zu gehen, neue Figuren ins Spiel zu bringen, neue Schauplätze aufzumachen und die Welt von Star Wars einfach konsequent gut weiterzuerzählen. Und das ist das, was ich sehr, 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 sehr daran schätze. Ich finde auch, dass die zweite Staffel noch sauberer erzählt ist, dass sie noch weniger Fehler macht. Ich fand, wenn man mich nach den Fehlern der ersten Staffel fragt, würde ich wahrscheinlich immer sagen, Folge 5 und Folge 6 waren nicht ideal, weil Folge 5 und Folge 6 Figuren reingebracht haben, die sich ein bisschen nicht organisch im Star Wars-Universum angefühlt haben. Also zum Beispiel diese ganze komische Suicide Squad auf diesem Schiff war ein Problem oder auch der Kollege in der fünften Folge auf Tatooine, mit dem er da in die Wüste rennt, um diese Kopfgeldjägerin zu stellen. Das waren alles so Dinge, Menschen, Figuren, selbst Bill Burr hat sich da wie ein Fremdkörper drin angefühlt, auch wenn ich Bill Burr sehr mag. Das hatte so ein bisschen seine Probleme, die sechste Folge, fand ich. Und ich finde, das hat man jetzt gerade alles irgendwie besser im Griff. Man versteht seine Figur noch besser, man versteht seine, Cobb Vanth heißt er im Übrigen, fällt mir gerade ein, Timothy Olyphant. Cobb Vanth zum Beispiel ist so eine Figur, die ist so gut, die ist so schön geschrieben, die fügt sich so schön in diese Serie ein. Man liebt den einfach nur. Ja, also ich glaube, Cobb Vanth, gespielt von Timothy Olyphant in der ersten Folge der zweiten Staffel, den liebt man einfach nur. Und auch die Story geht mit einem ganz schönen Tempo voran. Ich mag auch das Mandalorian, das ist ja das, was einige dann wieder stört, weil die Leute von Game of Thrones gewohnt sind, dass man 500 Wendungen hat in der Folge von der Serie. Aber wir gehen ja hier gerade, wir rudern ja gerade wieder zurück und Mandalorian nimmt sich ja die Zeit und erzählt eben nicht alles im Riesentempo mit Riesensprüngen und 1000 Wendungen, sondern Mandalorian ist klassisch verankert. Es fühlt sich teilweise an wie eine 80er-Jahre-Serie. Es hat ein ganz anderes Tempo. Sieht trotzdem unfassbar dabei aus. Die Mischung aus CGI, aber auch Animatronics, ist großartig. Ich liebe ganz viel Kleinkram daran und finde die Detailverliebtheit der Star Wars Fans, die Filoni und Favreau halt auch sind und das ganze Team hinten dran, die Ideen, was man einbaut, wo man es einbaut, das ist einfach alles fantastisch und die Easter Eggs und man kann sich da wirklich, wirklich tot quatschen. Und das ist alles sehr, sehr schön und man fühlt sich wieder richtig wohl als Star Wars Fan, man fühlt sich wohl mit der Community drüber zu reden, es gibt einen viel respektvolleren Umgang. Ich finde es immer schade, dass man trotzdem immer nochmal sagen muss, ja, alles andere haben sie ja verkackt, weil die Leute dann auch immer vergessen, dass Rogue One ein wunderbarer Film war oder auch Solo ein völlig unterschätzter Film war, der darunter gelitten hat, dass Episode 8 halt einfach Star Wars Fans auf der ganzen Welt fast in den Krieg versetzt hat, weil die halt einfach sich fast die Köpfe eingeschlagen haben. Ich war ja auch auf der Seite der ab Episode 8 Pro-Verteidiger, wo dann Leute gesagt haben, ja, wenn du den gut findest, hast du keine Ahnung von Filmen, wo man ist so, das stimmt nicht, das ist einfach Quatsch. Der hat dir einfach nicht gefallen, weil er was gemacht hat, was du nicht wolltest, aber das ist kein schlechter Film, der ist doch cineastisch, der ist doch großartig, der ist doch modern, das ist doch ein krasser Film, so hat doch ein Star Wars Film 2018 auszusehen. Das haben viele Leute nicht so gesehen, aber wir müssen dieses Fass auch nicht mehr aufmachen. 2017 lief der, ne? Ja, schon 2017, das ist schon wieder 3 Jahre her mit Episode 8. Oh Gott, da habe ich immer noch ein Kriegstrauma von, naja. Und man merkt halt jetzt, dass alles irgendwie beseelter ist. Also für die Leute, die noch nicht reingeschaut haben, die zweite Staffel ist bis dato wirklich, wirklich, wirklich nochmal ein ganzes Stück besser als die erste. Und die erste war wirklich gut. Aber die erste hatte vielleicht auch noch so ein bisschen Findungsphase an ein, zwei Stellen. Das merkt man auch jetzt zum Beispiel, wenn sich Figuren zurückbringen, von denen man dachte, ah, die brauche ich jetzt nicht nochmal, dass die jetzt aber besser platziert sind. Da gibt es eine Figur, die ist ganz besonders jetzt in der vierten Folge wieder da, wo man dachte, oh, müsste das sein. Und dann, aber nee, es ist schon gut, dass man es auch gemacht hat. Und dass es so funktioniert, wie es da funktioniert. Also, die haben die kleinen Fehler auch gekittet und die zweite Staffel Mandalorian fühlt sich wahnsinnig organisch an, sie fühlt sich wahnsinnig groß an und trotzdem auch so klein. Sie wird irgendwie nicht riesengroß. Wenn dann mal Star Wars, letztens in der Folge, das hat man ja auch im Trailer gesehen, waren halt Speederbikes oder TIE Fighter und das ist dann halt so, boah, krass, okay, ja, das ist jetzt da. Und diese ganzen Referenzen auf die absurdesten Sachen aus dem Star Wars Universum. Also, das ist wirklich alles toll und wie wir das im Detail alles finden und wenn wir die Folgen komplett analysieren, das erhört ihr natürlich im Mando Talk We Have Spoken auf Patreon von The Man Cave oder auch vom Patreon von dem Autokino. Außerdem ist noch das Star Wars Holiday Special von Lego auf Disney Plus erschienen. Ein kleines 45-minütiges Filmchen, wo man im Endeffekt mit Lego-Figuren eine Weihnachtsgeschichte erzählt. Das Ganze soll so ein bisschen frech sein, aber auch für Kinder. Deswegen sage ich mal, sind die ganz provokanten Gags wie das Plakat mit der Hand. Es gab ja dieses wahnsinnig, wahnsinnig großartige Plakat, was die Runde gemacht hat, wo man die Lego-Hand von Luke Skywalker sieht und da ist dann so ein Bändchen drum und to Luke from your father. Also so nach dem Motto, ich schenke dir deine Hand zurück. Oder ich schenke dir eine neue Hand. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, für die Leute, die sich das noch angucken wollen, auf dem Level der Provokation oder des Bösen, des zynischen Humors, funktioniert das ganze Ding nicht, weil es dann doch sehr noch für Kinder gemacht ist und weil es auch irgendwie eine Kindergeschichte erzählen soll. Es ist trotzdem ein großer Liebesbrief an Star Wars, weil man sich das Element der Zeitreise nimmt und man so natürlich Rey, die moderne Star Wars-Heldin aus der neuen Trilogie, zusammen mit BB-8 durch verschiedene Ären schicken kann und auch verschiedene Bösewichte dann zusammen, also Kylo Ren, der Emperor, Vader und sowas, die kommen dann zusammen und verbünden sich und man führt dann so einen Krieg auf allen Ebenen im Star-Wars-Universum und das ist alles relativ einfach gehalten, trotzdem auch witzig, trotzdem auch charmant. Das ist was, das kann man mal gucken, ob das jetzt mein neues Lieblings-Christmas-Special wird, weiß ich noch nicht. Ich werde es mir bestimmt irgendwann nochmal angucken, aber so ist es erstmal ganz sweet. Man hat auch ein paar Original-Synchronsprecher dabei, Anthony Daniels spricht zumindest C-3PO und Billy Dee Williams spricht Lando Calrissian, den alten. Die anderen Figuren sind leider nicht von den Original-Synchronsprechern, also kein Adam Driver, keine Daisy Ridley, obwohl die Synchronstimme von Rey wirklich sehr, sehr nah an Daisy Ridley ist. Das Ganze ist charmant, das Ganze ist klein, das kann man auch mit den Kids gucken, das ist ganz sweet für zwischendurch. Das ist kein Meisterwerk, das hat nicht die Qualität eines Lego-Films, das will es auch gar nicht haben, also es ist kein Lego-Movie 3 oder kein Batman-Lego-Movie, sondern es ist einfach nur irgendwie netter Quatsch für zwischendurch. Der Animationsstil ist, wie man das aus diesen Lego-Serien kennt, relativ einfach gehalten. Ist trotzdem schön, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ist trotzdem ein schöner kleiner Star-Wars-Moment, ist deutlich besser als das echte Holiday-Special, auch wenn da sogar eine Referenz drin ist auf die Chewbacca-Familie, da habe ich sehr gelacht. Wir reden auch darüber nochmal, wir haben spoken im Weihnachts-Special drüber, weil wir da auch mal Star-Wars-Sachen analysieren und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir das machen. Das wird euch auch noch erwarten. Freut euch darauf, das ist gut. Kann man mal gucken, ist jetzt auf Disney Plus und wenn man gerade Disney Plus anhat wegen Mandalorian, kann man da auch nochmal reingucken, wenn man gerade im Star Wars Taumel ist und sagt, ach, ich bereite mich jetzt auf Weihnachten vor, ich gucke jetzt einfach mal das. Das ist sehr, 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 sehr schön. Also das kann ich euch wirklich mit besten Grüßen ans Herz legen. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Ich habe zwar noch so ein bisschen andere Spiele reingeguckt. Ich habe zum Beispiel in The Falcony reingeguckt. Das ist ein Spiel, was für die Xbox One bzw. für die Xbox Series XS erschienen ist. Das ist ein Flugspiel. Ich muss sagen, ich habe mit Flugspielen immer so meine Probleme. Es gab mal dieses Flugspiel in der VR auf der PlayStation. Wie hieß denn das nochmal? Da habe ich damals fast gekotzt. Eagle Flight oder so, hieß es so. Boah, ey, das war von Ubisoft und das war wirklich, wirklich hardcore. Es ist natürlich das kein VR-Spiel, weil die Xbox Series X hat ja gar kein VR. Aber ist trotzdem alles sehr auf Motion Sickness. Ich muss sagen, ich hatte das jetzt schon zweimal, dass ich Motion Sickness Probleme hatte bei einem Spiel, das nicht VR war, nämlich bei Ghost Runner und bei The Falconeer. Und deswegen kann ich die Spiele immer nur so begrenzt viel spielen, weil ich immer, vielleicht liege ich auch einfach falsch auf der Couch, vielleicht habe ich immer den falschen Tag erwischt. Es war auch immer beides an so hektischen Tagen am Ende. Aber The Falconeer ist im Endeffekt so ein open-worldiges Flugspiel mit Rittern, mit Rittern, aber mit so fabelhaften Ritterkriegerwesen, die auf Vögeln reiten und so verschiedene Umgebungen und attackieren und erkunden und Bomben schmeißen können und schießen und Schiffe versenken und ja, das findet alles im Flug statt. Ich habe mich noch nicht richtig da reinfuchsen können. Ich habe jetzt erstmal nur die erste halbe Stunde gespielt. Wie gesagt, dann musste ich leider ausmachen. Ich fand es bis dato ganz nett. Es sah ganz nett aus. Es hat jetzt bestimmt nicht die Leistung der Xbox Series X komplett ausgeschöpft. Also da war es weit von entfernt, weil es auch so ein bisschen comicartigen Look hat. Aber das war ganz sweet und es war ganz nett für zwischendurch. Und das kann man mal machen, wenn man darauf Bock hat. Es ist nicht im Game Pass, wenn ich das richtig gesehen habe. Und deswegen müsstet ihr es kaufen. Guckt euch deswegen nochmal genaue Videos an. Ich würde aber auch nochmal, wenn ich natürlich da nochmal mehr Zeit reinstecken sollte, was passieren kann, weil ich es trotzdem nicht abgelehnt habe, könnte ich noch mehr dazu sagen. Auf den ersten Eindruck, und das ist jetzt wirklich nur ein erster Eindruck, würde ich sagen, es ist ganz nett. Es ist ganz nett für zwischendurch, aber in der Fülle an Spielen, die gerade releasen, ist es natürlich auch ein bisschen wenig. Ne? Also was ist es nicht, oder ist es nicht der bevorzugte Titel? Ja, ähnlich verhält sich das mit Tetris Effect Connected, was jetzt auch auf der Xbox Series X erschienen ist. Auch das habe ich gespielt. Tetris kennt ihr vielleicht, das ist so ein ganz kleines Indie-Spiel, was es vor vielen, vielen Jahren mal auf einem Gerät namens Gameboy gab. Auch der war sehr, sehr Indie. Und also Tetris muss man ja wirklich niemandem auf der Welt mehr, glaube ich, erklären. Jeder Mensch kennt Tetris, wenn ich meiner Mutter sage Tetris oder selbst wenn Leute irgendwie, also ich habe letztens irgendjemand hat was eingeräumt von mir in den Kofferraum und da habe ich gesagt, naja, da hat die Person gesagt, zu der das nicht passt, weil sie nicht so Gaming-affin ist und weil sie auch schon ein bisschen älter sagt, ja, im Tetris war ich immer gut. Also Tetris ist wirklich ja so das Spiel schlechthin, wenn es darum geht, Dinge anzuordnen und die Metapher des Anordnens ist eigentlich Kissen. Tetris, Dinge in eine Reihe zu bringen, Dinge ordentlich, Dinge in einer ordentlichen einzuladen. Und Tetris Effect ist im Endeffekt ein ganz klassisches Tetris-Spiel, das mit Effekthascherei, deswegen auch Tetris Effect, arbeitet. Und zwar mit Musik, die auch ein bisschen gesteuert wird über eure Moves. Es soll alles sehr, sehr sphärisch, atmosphärisch sein. Es holt euch so ein bisschen in so eine eigene Welt rein, wie man das oft bei so Geschicklichkeitsspielen hat, bei so Puzzlespielen. Und geht da so einen sehr modernen Weg, auch wenn das Spielprinzip natürlich komplett klassisch bleibt. Ich muss sagen, ich finde es immer noch ganz sweet. Ich war nie ein riesen Tetris-Fan. Ich finde, Tetris Effect gibt es ja auch auf der PlayStation VR. Damals habe ich es auch ein bisschen gespielt. Hat auch schönen Soundtrack, also hat auch schöne Visuals, ist alles nice. Ich habe jetzt einfach mal so die ersten drei großen Level gezockt. Also die drei großen Abschnitte mit mehreren Leveln drin. Und das fand ich alles ganz cool. Wie gesagt, ob es jetzt mein absolutes Lieblingsspiel ist, das kann ich euch an dieser Stelle noch gar nicht sagen, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist im Game Pass drin, kann man aber sich einfach mal reinfahren und deswegen an dieser Stelle nochmal eine kleine Empfehlung. Tetris Effect Connected gibt es jetzt für die Xbox Series X und für die Xbox Series S und ich glaube, das gibt es sogar für die PlayStation 5. Gut. Und damit ist das Stichwort gelegt und damit kommen wir zum Hauptthema der Sendung. Nachdem wir in der letzten Ausgabe die Xbox Series X besprochen haben, kommen wir heute zur PlayStation 5, der neuen Konsole von Sony. Der Grund, warum das Internet seit vielen, vielen Wochen Riot geht. Eine Konsole, die mitten in eine Pandemie fällt, in einen Zeitraum, wo viele Menschen im Winter zu Hause bleiben sollen und möchten. Und ich habe das Gefühl, die Nachfrage nach dieser Konsole ist trotz Kurzarbeit und Leute, die nicht ganz so gut gerade beruflich aufgestellt sind, wahnsinnig hoch. Natürlich, weil es Ablenkung ist, weil es irgendwie einem eine bessere Zeit beschert in der Zeit, wo man vielleicht auch mal sich den Kopf frei braucht für andere Dinge. Und das macht die Xbox Series X natürlich auch, aber macht die PlayStation 5 aktuell mit Bravour. Sie hat sich sehr, sehr schnell ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen es jetzt sind, aber ich hatte das Gefühl, es waren Rekordzahlen, die da über die Theke ging und es war ein unfassbar guter Launch für Sony. Ich bin auch sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe die Konsole eine Woche vor Release bekommen. Ich war einer der ersten damit in Deutschland, der sie hatte, was ich natürlich ganz angeberisch an dieser Stelle erzählen muss, weil es einfach geil ist und ich mich einfach krass darüber gefreut habe, dass ich sie jetzt habe. Warum die PlayStation 5 so gut ist und wie sich der ganze Launch auch dann doch von der Xbox Series X unterscheidet, das werden wir jetzt ein bisschen aufrollen. Wie gesagt, ich habe sie ja mittwochs bekommen, eine Woche vor dem offiziellen Release. Das Release war ja der 19., 18., ich weiß gerade gar nicht mehr, 19. müsste es gewesen sein. Was haben wir denn heute? Ja, da war es der 19., heute ist der 22. 19. war das Release, am 10. hatte die Xbox Release, also 9 Tage vorher. Zwischen 10 und 19 liegen 9, nicht 12. Genau, die hatte vorher Release, war ein ruhiges Release, war ein Release, was so passierte ist und wo man sich gefühlt, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Warm-up. Es war im Endeffekt das, was ich auch gesagt habe, die Leute sind alle so, ja, ist eine coole Konsole, kann technisch viel, ist nice, ist stylisch, ne, so, aber der große Knall bleibt halt noch aus und der große Knall war dementsprechend Sony vorbehalten, weil die PlayStation 5, man möge sie gut finden oder nicht, hat auf jeden Fall, sage ich mal, mit mehr glänzen können auf den ersten Blick. Fang mal ganz vorne an mit dem Auspacken der Konsole und dem Design. Ich habe meine Konsole dann, wie gesagt, kam dann der Postmann mittwochs. Ich war wirklich aufgeregt wie ein kleines Kind, bin nach unten gestürmt, habe die PlayStation geholt, habe sie oben hingestellt, habe sie ausgepackt und konnte mein Glück gar nicht so richtig fassen, dass die jetzt da steht. Und habe da auch schon gemerkt, dass damit irgendwie nochmal eine andere Emotionalität in Verbindung steht, weil ich dann doch jetzt sehr, sehr hype war, eigentlich seit Sommer, seit der Ankündigung, seit man dann gesagt hat, es ist so und so, war ich wirklich sehr, 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 sehr geil drauf, eine zu bekommen, um es mal ganz ordinär zu sagen. Ich hatte sehr, sehr große Lust, eine PlayStation 5 zu bekommen, weil ich fand, dass man das Spiele-Line-Up und das, was man präsentiert hat, das sah alles sehr, sehr vielversprechend aus. Und da Xbox ja leider da jetzt gerade noch nicht, ne, ich sag noch, weil da wird auch noch einiges kommen, da bin ich sicher, noch nicht das große Line-Up hat, war ich dann so ein bisschen nass auf die PlayStation 5, weil ich finde auch, wir kommen ja heute noch auf ein paar der Spiele, mich persönlich spricht halt das Line-Up der PlayStation 5 absolut an. Also, dass man sagt, Astrobot ist kostenlos dabei, super. Ich finde die Sackboy-Geschichte nice. Ich finde Miles Morales, habe ich mich mega drauf gefreut, weil Miles Morales bzw. Spider-Man, das Original Spider-Man, eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf der PlayStation 4 war. Eines der absoluten Lieblingsspiele. Eines der besten Comic-Spiele aller Zeiten. Demon's Souls, ja, gerade im Angesicht, dass mein Dark Souls 3 Hype ja doch sehr groß war und es im Stream unfassbar toll war, war natürlich auch der Hype auf Demon's Souls da, und dann auch noch andere Titel, wie heißt das, auf jeden Fall Godfall noch, aber noch, da gab es noch so eins, das habe ich mir auch geholt, digital habe ich aber noch nicht reingeguckt, The Paceness? Nee. Wie heißt denn das? Bin ich doof gerade? Naja, wir werden auf jeden Fall im Laufe der Folge, werde ich wahrscheinlich noch drauf kommen. Und natürlich Bugsnax auch, ja. Also es war ein relativ großes Line-Up von Sachen, wo ich gesagt habe, ey, man, Astrobot, Bugsnax, Sackboy, coole Jump'n'Run, kindliche Adventure-Spiele, die mit erwachsenem Charme auskommen. Miles Morales, mega geil, neues Spider-Man. Godfall für zwischendurch bestimmt nice. Und dann vor allem auch noch Demon's Souls als absolutes Highlight im Sektor der brutalen Action und des der schweren Soul Games und haben ja auch viele Leute drauf gewartet, dass es endlich da ist. Und so war mich das Line-Up sehr angesprochen und da muss ich auch gleich mal sagen, ich finde, also viele Leute haben gesagt, ja, es gibt ja eh nichts dafür und so, und da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht die Realität. Ich finde, das ist eines der besten Gaming-Line-Ups der letzten Jahrzehnte. Also die PlayStation 3 und die PlayStation 4 waren bei Weitem nicht so gut, was das Lineup anging, auch die PlayStation 2 nicht. Also ich kann euch, ich war bei allen Releases dabei und habe auch an allen Releases an der Theke gestanden und mir an dem Tag die Konsole gekauft und kann euch sagen, da war meistens irgendwie nur eine Enttäuschung dabei. Also Resistance war kein besonders tolles Spiel, MotorStorm auch nicht bei der PlayStation 3. Die PlayStation 4 kam nur mit komischen, nur mit Neuauflagen, beziehungsweise mit dann kam halt irgendwie neues Assassin's Creed raus oder sowas, aber das lief ja alles, es gab ja auch alles parallel noch auf der PlayStation 3, das waren jetzt keine Innovationen, die da stattgefunden haben. Das waren fast alles nur gedoppelte Spiele. Die Xbox One hatte zwar Forza und die hatte auch dieses Rise, aber das waren keine, also Forza ist jetzt nicht mein Genre und Rise war jetzt kein besonders gutes Spiel, das wurde so als Grafikreferenz benutzt, aber das war auch eher mehr wie ein Showcase einfach so ein spielbares, also das war jetzt nichts besonders Tolles. Die Xbox 360 hatte einen sehr, sehr schönen Launch, fand ich damals. Da kamen echt geile Spiele raus. Condemned, Alter, Cameo, Call of Duty 2, da war die Xbox 360, Perfect Dark. Also die Xbox 360 hat am Anfang richtig Zunder gegeben. Die erste Xbox, ja, Halo halt dabei. Die erste Xbox habe ich damals nicht am Release-Tag gekauft. Als ich die gekauft habe, war die schon 2 Jahre draußen. Da waren dann sehr, sehr viele gute Spiele draußen. Aber die PlayStation 2 damals mit Fantavision und Timesplitters und SSX, ja, das waren so ein paar Sachen, aber SSX war ganz nett. Aber das war damals nicht der Grund, warum man sich so eine Konsole gekauft hat. Zu dem Zeitpunkt gab es dann halt einfach auch schon bessere Sachen auf dem Markt. Und der N64, möge seine Grafik vielleicht nicht so gut gewesen sein, aber der N64 hatte die eindeutig besseren Titel schon draußen oder auch die Dreamcast. Also diese Konsolen waren der PlayStation 2 beim Release schon weit voraus, vor allem weil die Dreamcast einfach viel besser aussah oder zu dem Zeitpunkt besser aussah als die PlayStation 2. Also dementsprechend war der Launch der PlayStation 5 rundherum, was das Line-Up, was mich persönlich anspricht. Ne? Ich meine, wenn ich natürlich jetzt ein riesengroßer Autorennen-Fan bin, dann hatte man jetzt wenig Alternativen. Das stimmt natürlich. Man muss auch mal aus der Sicht betrachten und das versuche ich dann natürlich auch des Käufers, also was spricht den Käufer an und was nicht. Mich persönlich hat das angesprochen, ich mag Plattformer, ich liebe Astroboard, ich mag Sackboy, ich hab Bock auf das Demon's Souls Ding, Miles Morales, wie gesagt, das sind halt einfach für mich geile Titel, da war ich schon so, hey, das ist doch alles geil. Also das ist doch einfach geil. Klar gibt's das auch auf PlayStation 4, das ist so wie damals auch, dass es Breath of the Wild zum Switch-Start auch noch auf der Wii U gab, aber wer will's denn dann noch da noch spielen? Ich will's da natürlich auf der Switch spielen. Will ja dann meine neue Konsole austesten, will dann nicht auf der alten rumreiten. Also wenn ich mir die neue Konsole hole, dann will ich auch geile Spiele dafür haben, wenn ich 500 Euro dafür in die Hand nehme. Und die waren mir garantiert mit dem, was man da gemacht hat. Und für mich war das Line-Up ein super Start-Line-Up. Also für mich war es wirklich so ein Line-Up, wo ich gesagt habe, Bock drauf. Und ich sag mal so, die Titel, die auf beiden Plattformen erschienen sind, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, die kann man ja dann auch auf der Xbox spielen, ne? Weil die Xbox, dann kann man auch mal gucken, wie die Leistung so ist und kann da mal ein bisschen was ausschöpfen und sowas. Und das ist ja dann auch alles nice. Mhm. Dementsprechend war die Vorfreude auf das Lineup sehr, sehr groß. Ich habe die Konsole dann ausgepackt und ich muss natürlich auch das sagen, was viele Leute sagen, die PlayStation 5 gewinnt jetzt keinen Design Award. Das haben sehr, sehr viele Leute ins Internet getippt und haben sich drüber lustig gemacht. Oh, der Router, oh, der Lüfter, da. Oh. Leute, das Ding ist, das ist natürlich so, aber am Ende des Tages ist es halt scheißegal. Das ist halt einfach leider scheißegal. Weil, dass die PlayStation 5 nicht so geil aussieht wie andere Konsolen, ist, also erstmal ist das Resultat einer Gaming-Kultur, die sich, wie ich halt vorhin schon angesprochen habe, in diese ganzen LED-Geschichten zurücklehnt und sich fallen lässt in diese komische leuchtende Welt, die man da die letzten Jahre kreiert hat, mit der ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Ich bin kein riesengroßer Fan davon, aber es ist halt nun alles da und das, was da passiert ist, designmäßig, ist meiner Meinung nach nur die Konsequenz aus den vielen Jahren der Leute, die gesagt haben, boah, früh geil ist, Leute, wenn ich mal keine LED in die Wände ballern, ne, wisst ihr, was ich meine? Für mich ist das nichts und aber die PlayStation 5 fügt sich da halt perfekt ein zwischen eure ganzen strahlenden Lüfter und eure komischen Bienenwaben-Dinger, die 200 Euro kosten, 3 Stück. Da passt sie natürlich perfekt rein und da macht das Sinn. Und da findet die PlayStation 5 auch statt. Und ich finde, dafür ist sie trotzdem immer noch okay. Ich finde es oben so ein bisschen instabil an dem Plastik und sowas. Ich bin kein riesengroßer Fan des Designs. Ich muss meine hinter den Fernseher stellen, weil auf dem Podest, wo der Fernseher steht, kein Platz mehr ist. Und auf die Box zu stellen, ist mir zu gewagt bei so einer teuren, schönen Konsole. Deswegen steht sie hinterm Fernseher. Sie ist ein bisschen wie die wie die Frau mit, oh nee, die Metapher ist furchtbar, die ist furchtbar veraltet, die bringe ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein bisschen, als würde man was geheim halten wollen, ja, und das ist doof und das, das steht da jetzt dahinter und das ist ein bisschen dumm. Und deswegen mag ich die PlayStation 5 im Design, finde ich jetzt nicht so doll, aber es ist ehrlich gesagt auch scheißegal, weil alles, was mich interessiert, ist die Technik. Alles, was mich interessiert, ist die Technik. Und die Spiele und der Controller und alles drumherum. Und wir müssen heute, natürlich werden sich bei der PlayStation 5 auch genauso wie bei der Xbox Series X über die nächsten Wochen und Monate, über die Jahre immer mehr Dinge ergänzend zu dieser Review hinzufügen, weil ich kann jetzt nicht alles abdenken. Ich spiele da mit ein paar Spiele, ich habe nicht alle Spiele gespielt, geht zeitlich gar nicht, aber ich habe viel gespielt, ich habe gerne gespielt. Und werde ein bisschen darüber reden, ich werde ein bisschen reden, wie die Eindrücke sind vom Controller und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen mein Ziel heute in der ersten Review zur PlayStation 5. Und es werden weitere Sachen folgen. Zum Beispiel habe ich noch kein Pulse 3D Headset. So, dazu kann ich noch nichts sagen. Werd aber, wenn ich habe mir es bestellt. Irgendwann wird es kommen, denke ich mal. Irgendwann, vielleicht kommt es im Frühjahr, weil ihr wisst ja gerade, alles, was rund um die Peripherie und die Konsole selbst ist, ist ja alles gerade schwer zu bekommen. Aber wenn der Tag kommt, wo das da ist, werde ich natürlich auch nochmal drüber reden. Die Konsole, wenn man sie anschließt und wenn man sie sich anschaut, macht natürlich schon mal ein bisschen anderen Eindruck als der letzte Launch, also als die Xbox Series X, weil man natürlich hier was Neues bekommt. Man bekommt ein neues Menü, man bekommt eine komplett neue Benutzeroberfläche, anderer Unsound und sowas, ne? Also man hat schon das Gefühl, man macht eine neue Konsole an und man ist jetzt in der nächsten Generation drin und das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Das ist ja das, was ein bisschen bei der Xbox Series X gefehlt hat, warum habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Und das ist zwar schade gewesen, aber auch nicht schlimm, aber jetzt hier ist es natürlich ein bisschen was anderes. Menü ist sehr dezent gehalten, es sind nur noch oben kleine Icons, die dann runtergehen. Es geht dann direkt Musik los, erscheint ein großes Bild, also man fährt sehr einfach, was die ganze Geschichte angeht. Das ist alles sehr minimalistisch gehalten. Der Shop sieht ein bisschen anders aus. Man hat ganz klar unterteilt in PlayStation 5, PlayStation 4. Ich finde den Shop jetzt übersichtlicher. Davor fand ich den Shop ja grauenvoll. Der neue Shop gefällt mir wesentlich besser. Wenn man auf sein PlayStation Plus geht, hat man dann auch noch ein riesiges Angebot von Spielen, die sie einfach mitschenken. Also es sind ja wirklich, glaube ich, allein irgendwie 26 oder 28 Titel noch einfach drin von Last of Us 1 über Bloodborne, Ratchet & Clank, Final Fantasy und so weiter und so fort. Spiele, die halt einfach mit auf der Konsole sind, die sozusagen allen geschenkt wurden und jetzt können wir die einfach auf der PlayStation 5 noch einfach spielen, wenn wir PlayStation Plus haben. Das heißt, wir haben schon mal ein riesiges Lineup an Games. Wenn wir letztes Jahr die letzte Generation nicht gespielt haben, dann können wir sie jetzt nachholen. Da ist auch Heavy Rain drin und keine Ahnung. Also wirklich ein extrem gutes Lineup, extrem tolle Spiele, Uncharted und so weiter und so fort. Und das könnt ihr einfach alles zocken. Und das habt ihr allein schon mal einfach da drin. Monster Hunter und so ein Kram. Also einfach da schon mal irgendwie mehrere tausend Stunden, in die ihr euch schmeißen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und das ist ja schon mal sehr, sehr nice. Also, dass ihr die Option habt, diese ganzen Spiele zu spielen. Das ist alles im PlayStation Plus drin. Dann ist außerdem gerade Bugsnacks im PlayStation Plus noch drin. Das heißt, ihr kriegt auch ein Spiel, was auf jeden Fall heiß diskutiert wurde und wo das Internet und die Meme-Kultur auf jeden Fall gut drauf durchgedreht ist, damals in der Pressekonferenz. Ihr kriegt natürlich auch Bugsnacks zu sehen, das neue Spiel von den Octodad-Machern. Das kriegt ihr kostenlos obendrauf, wenn ihr PlayStation Plus nutzt. Also, ihr merkt, da ist schon relativ gut viel los und es geht schon gut los mit der Konsole. Nur wenn ihr die Konsole anmacht und noch kein eigenes Spiel habt, habt ihr auf jeden Fall schon Sachen, die ihr zocken könnt. Die Sachen sind auch alle nochmal anscheinend ein bisschen angepasst worden, was Framerates und sowas angeht. Und dass ihr da auch ein bisschen besseres Spielerlebnis habt. Wenn ich das richtig gehört habe, zumindest haben sie das damals gesagt. Ich habe jetzt keines der Spiele ausprobiert. Warum auch, die meisten davon kenne ich und ich will natürlich die neuen Sachen zocken, aber auf jeden Fall ist es nice to have, all diese Spiele dabei zu haben, ob man sie spielen will oder nicht. Aber gerade wenn ihr keine PlayStation 4 hattet und wenn ihr noch Nachholbedarf habt, dann ist das natürlich schon mal ein Einstieg, der ist halt Bombe. Also da habt ihr einfach, dann müsst ihr euch bis Sommer nächsten Jahres keine Gedanken machen, ob ihr überhaupt noch irgendwas anderes spielt. Weil ihr habt erstmal einen riesigen Stapel geile Sachen nachzuholen und wahrscheinlich ist bis dahin weiteres gut befüllt, wenn ihr dann loslegt. Das ist alles schon mal drin und das ist ein riesengroßer Vorteil. Ein riesengroßer Auswahl an geilen, exklusiven PlayStation Classics. God of War ist im Übrigen auch drin. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr könnt da richtig geil versorgt werden mit Games. Das ist das Erste, was ihr wissen müsst. Dann ist noch ein anderes Spiel drauf,
Und zwar Astrobots Playroom. Und Astrobots Playroom ist im Endeffekt nichts anderes als eine, als ein Plattformer, der basiert auf dem VR-Spiel, was eines meiner absoluten Lieblings-VR-Spiele ist, nämlich Astrobot. Auf der PlayStation 4 ist ein Plattformer, wo, den habe ich damals in der VR-Ausgabe besprochen, wo ihr quasi in dem Level drin sitzt und den kleinen, wir haben ihn einfach immer Robi genannt, den kleinen Astrobot um euch rumsteuert und sozusagen eine Mario Odyssey, Mario Galaxy-mäßige Welt um euch herum habt und euer Figürchen da durchsteuert und müsst halt Sachen finden. Ihr müsst euch mal auch zur Seite lehnen, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist und sowas. Also sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schön und eins meiner absoluten Lieblingsspielerfahrungen auf der PlayStation 4. Astrobot. Und dazu hat man jetzt sozusagen als Tech-Demo zur Konsole Astrobots Playroom beigelegt. Ein Jump'n'Run-Plattformer, der ein bisschen euch die Technik erklären soll, der natürlich schön aussehen soll, der auch, wenn ihr das Pulse-Headset habt, auch ein bisschen mit dem Sound spielen soll, aber vor allem, der euch den Controller richtig krass erklären soll. Weil der Controller ist ja schon mit seiner Sensitivität ein ganz besonderer Gegenstand und natürlich auch ein wirklicher Next-Gen-Gegenstand, der über seine sensitiven und sehr sensiblen kleinen Motoren und Luftausstöße, mit denen er arbeitet, einen extrem schönen Effekt macht. Das ist zum Beispiel, wenn ihr in Astrobot über Gras lauft, sich das alles anders anfühlt, als wenn ihr über Metall lauft. Da drin ist auch noch ein Lautsprecher, der das auch alles noch untermalt. Lauft er auf Metall, kommt das raus, gepaart mit der Oberfläche, über die er läuft, ist es halt der Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall ein ganz neues Spielgefühl. Der Controller auch hinten, je nachdem wie fest ihr drauf drückt oder wie, ne, je nachdem weit schießt euer Pfeil und so. Also man hat da auch einfach nochmal in die L- und R-Tasten mehr Sensitivität gelegt, damit man halt einfach, damit die Spannungen besser spürbar sind. Und auch die Vibration geht da mit. Also der Controller fühlt sich anders. Sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Aber ich habe das auch im Stream damals schon versucht, weil wir haben ja Astrobot gemeinsam gespielt. Ich muss sagen, dieser Controller kickt dich schon sehr. Weil du halt einfach diese, was das an Sound macht, was das an Vibration macht, wie das mit allen möglichen Situationen umgeht, wie es das komplett ausschöpft. Das ist natürlich auch ein Astrobot wirklich Paradebeispiel im wahrsten Sinne des Wortes, weil einfach, das ist halt jetzt ihr Showrunner. So, das wollen sie halt jetzt zeigen und wollen sagen so, ja, pass mal auf, das hier, so sieht das, so wird die Zukunft aussehen. Spiel das mal. Wenn du noch nicht überzeugt bist, spiel das mal. Nimm den Controller in die Hand und guck mal. Der Controller gefällt mir generell besser, weil er natürlich auch immer mehr in die Richtung des Xbox-Controllers morpht. Das sieht man ja in der Form. Und die Vibration ist der Wahnsinn. Wie man da arbeitet, ist der Wahnsinn. Wie man dort sehr, sehr, sehr kleinteilig arbeiten kann, ist der Wahnsinn. Also es ist eine sehr schöne Steuerung. Es macht sehr, 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 sehr viel Bock. Und ich bin wirklich ein großer Fan vom PlayStation 5 Controller. Das muss ich wirklich sagen. Ist mein Lieblings-PlayStation-Controller. Und ich hasse ja den PlayStation 3 Controller. Das war ja der schlimmste, den sie je gemacht haben. Der PlayStation 4 Controller war wieder meiner Meinung nach einiges besser. Aber der 5er ist wirklich nochmal ein neues Level und der macht sehr viel Spaß. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Stück Technik, dass der PlayStation 5 auf jeden Fall sehr, sehr viel Halt gibt, um sich auch nochmal auf ein neues Podest zu stellen, zu sagen, ich bin eine Next-Gen-Konsole. Also der Controller ist dann ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Stück von. Das muss man wirklich sagen. Gut, das ist das eine, der PlayStation 5 Controller. Astrobot generell wunderschön geworden, schöner Plattformer für zwischendurch, der so ein bisschen sich natürlich anfühlt wie das Astrobot, was wir kennen. Man hat noch ein paar Elemente eingebaut, wo man zum Beispiel so eine Kugel rollen muss. Das kennt ihr vielleicht noch von früher, wenn ihr solche Teile hattet. Diese großen Holzkästen, oben ist eine Eisenkugel, ihr müsst es so durchsteuern, dass ihr da nicht in die Löcher fallt. Ich habe das gehasst, ich war da immer super schlecht drin, ich war da immer viel zu grob. Auch das ist natürlich alles im Controller drin, sowas müsst ihr dann auch machen mit eurer, wenn ihr in der Kugel drin seid, dass ihr die dann steuert, oder ihr müsst euren Controller nach links und rechts oben bewegen. Also ihr merkt, dass auch Bewegungen absolut filigran funktionieren, wie ihr den Controller neigt, wie ihr oben nach unten und sowas. All das hat Auswirkungen auf euer Spiel, wenn es denn dort gebraucht wird. Und das ist natürlich ganz sweet, weil man merkt, der Controller funktioniert wirklich gut und nicht so halbgar, wie man das ja oft zum Beispiel früher auch bei der Wii-Steuerung oder sowas hatte, dass man sich gedacht hat, okay, das klappt ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. die Welten sind süß, es führt einen so ein bisschen in das Innenleben der Konsole, also es geht irgendwie in die Lüfter und in die SSD, die SSD-Karten und sonst irgendwas rein, das ist alles so ein bisschen Zitat an die Konsole. Dabei macht das Spiel natürlich was ganz Einfaches, was aber super effektiv ist, und zwar sagt das Spiel dir die ganze Zeit so, hey, ist doch geil, oder? Hier jetzt mit mir so. Kennt die PlayStation, war doch immer geil. Und baut halt super viele Referenzen. Man kommt immer an irgendwelchen Szenarien vorbei, wo diverse Figuren aus der PlayStation-Welt von den Astrobots zitiert werden. Es gibt Szenen aus Final Fantasy, aus Resident Evil, aus Beyond, aus Tekken, aus, oh Gott, also es ist wirklich alles drin verankert. Metal Gear Solid natürlich, so die ganz großen PlayStation-Klassiker sind alle irgendwie da drin verarbeitet. Spyro, Crash Bandicoot und so weiter und so fort. Man hat an alles Zitate geschrieben und man will einfach nur sich direkt den PlayStation-Fan abholen und PlayStation diese Kultigkeit geben, die auch Nintendo hat. Ich glaube, das wird PlayStation natürlich nie ganz schaffen, weil Nintendo natürlich schon einfach der Boss ist und weil natürlich Nintendo auch die größten Videospielhelden aller Zeiten irgendwie geboren hat mit Link, mit Mario, mit Donkey Kong, mit Kirby und so weiter und so fort. Das sind schon alles sehr, sehr eigensinnige, krasse Figuren, die eine unfassbare Kultigkeit haben. Die waren auch einfach zuerst da. Das ist natürlich dann schwerer für Sony-Maskottchen da mitzuhalten, also auch für Nathan Drake oder für einen Kratos oder für alles mögliche, Heavy Rain und die Marken, die sie sonst haben, Sackboy. Aber trotzdem ist das Spiel ganz, ganz toll. Es ist ein ganz toller Plattform. Man wird ganz viel abgeholt. Man fühlt sich sehr beseelt, gerade wenn es um diese ganzen PlayStation 1 Sachen geht. Ganz viele Level-Elemente sind aus irgendwelchen Gegenständen, aus Memory Cards, aus irgendwelchen Kabeln. Man kann das ganze PlayStation Equipment im Spiel finden und damit nicht nur irgendwie einen Controller und ein Kabel, sondern Kameras für die PSP, die PS1 Mini, diverse abstruse Peripherie, die irgendwann mal gemacht wurde, Spiele-Disc und so weiter und so fort. Man findet in der ganzen Welt Sachen, die dann später in so einem großen Raum liegen, und dieser Raum ehrt dann sozusagen der ganzen PlayStation-Ära von PlayStation 1 bis zur PlayStation 5, aber natürlich auch mit PSP, PS Vita, und akzeptiert die ganze PlayStation-Familie als das, was sie ist. Und das ist irgendwie schön zu sehen und holt natürlich den PlayStation-Fan komplett ab, weil er einfach weiß, so, boah, krass, hier wird von der PlayStation 1 bis zur PlayStation 5 alles beachtet, alles ist drin, alles ist geil, liebe ich. Und das ist total schön, und der PlayStation 5-Fan oder der Käufer ist direkt abgeholt und baut zu der Konsole, ob er will oder nicht, zum Franchise PlayStation an sich, also zur Marke PlayStation, direkt ein ganz enges Verhältnis auf, und nichts zieht dich besser, also nichts ist der bessere Starttitel als das, weil es dich so krass in diese Konsolenwelt zieht, so, weil es dich so krass in diese, jetzt bin ich in der PlayStation 5 drin und jetzt geht's rund. Und das finde ich beeindruckend und schön und gut, und das hat mich echt happy gemacht, was da passiert ist. Also das hat mich echt richtig, 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 richtig happy gemacht. Und dementsprechend war der Einstieg in die PlayStation 5 mit Astrobot perfekt. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen plattformaffin seid und ihr holt euch eine PlayStation 5, ist das Erste, was ihr machen müsst, ist Astrobot spielen. Ihr kriegt einen schönen Eindruck der Technik, ihr kriegt einen schönen Eindruck vom Controller, einen sehr, sehr schönen Eindruck vom Controller. Ihr kriegt sehr, sehr viel PlayStation-Liebe, und ihr kriegt auch noch einen sehr schönen Plattformer mit Robi, also mit Astrobot. Und ich glaube, Astrobot ist ein Franchise, das kann PlayStation sehr gern mehr ausbauen. Mehr ausbauen noch als Sackboy. Man schwört ja immer noch so ein bisschen auf Sackboy, und Sackboy war immer der Möchtegern Mario von Sony. Und Sackboy ist auch alles andere als ein unsympathischer Held. Ist ein ganz lieber genähter kleiner Mann, den man sehr, sehr gern hat und den man sehr gern in sein Herz schließt. Aber Sackboy ist halt auch nie so ganz da angekommen, wo er hin muss. Dafür war Little Big Planet vielleicht immer ein Stück weit zu verspielt und hat vielleicht immer so ein bisschen seine Defizite gehabt. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt Astrobot spielt und danach das neue Sackboy, nämlich Sackboy's Adventure, wenn man das dann spielt, dann muss man auch sagen, Sackboy ist erstmal auf den ersten Blick schon das langweiligere Spiel. Es ist nicht allzu schwer. Es ist auch sehr kindgerecht. Es hat ja auch so ein bisschen so einen Multiplayer-Touch noch mit drin, wenn man will. Man kann das auch mit Freunden im Koop spielen. Das konnte man ja bei Little Big Planet immer. Ich glaube, bis zu 4 Leute finden da Platz und können da rumrennen und können da Quatsch machen.
Und das Ganze geht dann auch schon fast in so eine Mario 3D-World-mäßige Nummer rein. Und Sackboy als Adventure sieht ganz sweet aus. Nutzt die PlayStation 5, glaube ich, ganz okay aus. Aber es ist jetzt auch nicht das große Spiel. Es gibt es ja auch auf der PlayStation 4 zum Beispiel. Und es ist nicht ganz die Qualität eines Astrobot, weil Astrobot einfach irgendwie natürlich auch mit der ganzen Referenznummer und sowas sehr gut daherkommt. Aber ich muss auch sagen, dass ich mit Sackboy eine gute Zeit hatte. Und es ist einfach ein schöner Plattformer ist, der Spaß macht, der einen schön auch in die Konsole reinzieht. Man freut sich auch mal wieder, was mit Sackboy zu machen und mal mit dem wieder zu zocken, weil er jetzt auch längere Zeit nicht da war. Und das ist alles echt schön. Das ist echt alles sweet. Das ist jetzt nicht die Revolution des Plattformers, auf gar keinen Fall. Es hat aber ein paar wirklich süße Designs drin. Es hat ein paar süße Gegner drin. Es hat ein paar süße Schauplätze drin. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und es ist ein gutes Spiel. Und deswegen kann ich euch das so einfach auf einem lockeren Weg empfehlen, wenn ihr sagt, ihr habt eh noch Kids zu Hause und wollt mit denen ein bisschen PlayStation 5 zusammenspielen, dann ist, glaube ich, Sackboy, gerade wenn ihr da noch einen zweiten Controller habt, den ihr euch einfach kauft, ist es natürlich noch nicer, ist dann noch besser und ich bin auf jeden Fall begeistert und Fan und habe damit eine gute Zeit gehabt und muss wirklich betonen, dass das mir auch Spaß gemacht hat. Aber Astrobot ist besser. Astrobot ist aber auch kürzer. Aber Sackboy ist trotzdem auch gut. Ist ein komisches Urteil, ne? Also ich sag's mal so, wenn Astrobot ein 1- ist, ist Sackboy eine 2-. Okay, können wir damit arbeiten? Gut. Netter Plattformer für zwischendurch, nicht mehr, nicht weniger. Könnt ihr auf der PlayStation 4 spielen. Dafür braucht ihr keine PlayStation 5. Ist halt einfach, es gibt auch nichts Spezielles zu erzählen. Ihr seid halt einfach Sackboy. Es gibt einen Bösewicht, der klaut euch, der klaut die ganze Belegschaft von eurem Dorf, beziehungsweise will er alles niedermähen. Ihr wollt die zurückholen, müsst durch verschiedene Level. Es gibt natürlich Endgegner, bei denen ihr fliehen müsst. Das hat dann so leichte Crash Bandicoot-Vibes. Es gibt natürlich auch noch in jedem Level ein bisschen was zum Einsammeln und Geheimnisse. Ich glaube, wenn man alle Geheimnisse finden will, dann ist es manchmal schon ein bisschen schwieriger. Es hat aber bei Weitem nicht die Schwierigkeit eines Crash Bandicoot. Also das auf gar keinen Fall. Crash Bandicoot 4 ist eine ganz andere Hausnummer. So, Sackboy ist schon auf jeden Fall echt nett. Ich habe die ersten 3 Inseln dann da irgendwie so runtergespielt oder die ersten 3 Abschnitte und fand das alles irgendwie einfach sweet. Hatte damit eine gute Zeit und wie gesagt, ist halt einfach typischer Plattformer. Vielleicht schon fast ein bisschen zu 0815, aber das macht nichts, weil der Charme des Spiels übertüncht das ein bisschen. Ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber von denen, die ich gezockt habe. Ich habe auch Godfall noch ein bisschen gespielt. Da muss ich aber auch sagen, da bin ich noch gar nicht so richtig reingekommen. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das habe ich mir noch gekauft. Das ist bis jetzt das einzige PlayStation 5-Spiel, was ich mir gekauft habe. Mein erstes PlayStation 5-Spiel, was ich mir selber gekauft habe, ist Godfall. Weiß ja nicht, ob das der beste Einstieg war für einen Selbstkauf. Aber jetzt ist es halt da. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist halt so ein typischer Slasher, Hack-and-Slay-Slasher, wo man halt rumläuft und mit so sehr generischen Menschen mit generischen Waffen auf generische Gegner einschlägt. Ich glaube nicht, dass Godfall ein Spiel ist, über das wir lange reden müssen. Es wird Leute geben, die haben damit Spaß. Es gibt Leute, die haben damit, okay, die finden das mal so für zwischendurch ganz okay. Ich gehöre maximal zur zweiten Riege, aber hab's auch nach 2 Stunden oder sowas ausgemacht und war so, ja, also weiß nicht, ob ich die 80 Euro jetzt hätte ausgeben müssen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ist mir dann einfach alles zu herzlos, alles zu einfach. Es ist natürlich super sauber, ne? Also es sieht gut aus, es ist sauber in der Technik, die Schläge fühlen sich auch wuchtig an und sowas, der Controller macht da auch gut mit. Das ist alles cool, aber am Ende des Tages gibt mir das Spiel halt vom Vibe her überhaupt nicht so. Die ganzen Szenarien, es ist nichts irgendwie drin, wo ich sage so, ja, also zum Beispiel Gears of War ist ja manchmal auch so ein bisschen so generisch clean, aber dann ist dazwischen so viel Geiles bei Gears of War, wo das Spiel halt so düster, asozial, auch dann mit einer coolen Story und so untersetzt wird. Und das fehlt halt hier alles. Godfall ist einfach nur scheißegal. Also alles an Godfall ist einfach einem scheißegal. Deswegen, also Godfall muss ich euch nicht empfehlen. Genau, das waren so die ersten Berührungspunkte mit der PlayStation 5. Dann natürlich, was auch gerade noch im Game Pass ist, ist Bugsnax. Bugsnax ist so ein bisschen, das könnt ihr euch vorstellen, als ihr seid ein Wissenschaftler, der auf eine Insel kommt, weil er einem anderen Wissenschaftler auf der Spur ist und er sammelt sozusagen Informationen über die Bugsnax. Und die Bugsnax sind kleine Lebewesen, die sich zusammensetzen, die zwar aussehen wie Tiere, aber eigentlich nur aus Lebensmitteln bestehen. Zum Beispiel der Bungler. Der Bungler ist ein Hamburger mit Curly Fry Beinen, der dann rumläuft. Bunker, 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 Bunker. Und ihr müsst euch den dann halt, ihr müsst ihm dann hinterherjagen und müsst ihr halt fangen und ihr müsst sie wie Pokémon behandeln quasi. Also ihr fangt die Tiere, ihr kämpft nicht mit denen oder sowas. Die haben dann auch danach, die haben danach zwar noch Nutzen, aber nicht jetzt im Kampf oder so, sondern die könnt ihr halt auch anderen Leuten geben.
Und die Leute könnt ihr dann auch zum Beispiel, ihr könnt dann die Gliedmaßen verändern. Denn wenn nämlich ein Bugsnacks isst, dann geht das sozusagen in den eigenen Körper über. Wenn ihr einen Bungler esst, dann kriegt ihr auch zum Beispiel ein Curly Fry Bein oder sowas. Also das kriegen dann eure, die Gegenseite kriegt das dann. Ihr könnt die, glaube ich, gar nicht essen, die Bugsnacks selber. Und ihr müsst Bugsnacks fangen mit Fallen, ihr müsst die rauslocken, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Bugsnacks zu fangen. Ihr müsst lernen, welche Techniken, mit welchen Techniken ihr Bugsnacks hervorlockt, wo sich Bugsnacks verstecken, wie ihr Bugsnacks aus gewissen Situationen rausholt. Der eine versteckt sich zum Beispiel in einem Baumstamm, dann müsst ihr da einen Ball reinwerfen, dann rollt er auf der anderen Seite raus und dann müsst ihr den immer direkt fangen, sonst rollt er wieder zurück und andere Leute gehen nicht in die Falle oder sind zu groß für die Falle oder zu stark für die Falle, dann müsst ihr die erst schwächen, dass die ruhig sind und irgendwie kurz schlafen und so Sachen. Ne? Also das ist alles so ein bisschen funny. Das ist alles ganz süß, das ist von den Octodad-Machern, das ist also schon eh alles ein bisschen, Octodad war ja auch so ein Spiel, was sehr herzlich war, aber auch sehr dumm. Man war damals ja, wie das Spiel halt sagt, man war ein Oktopus, der ein Vater war, in einer normalen Menschenfamilie, der mit Krawatte und blauem Anzug und immer blablabla, und ihr müsstet quasi die Arme steuern, dann musstet damit eigentlich ein Action-Adventure, ein Jump'n'Run, ein Plattformer erleben. Ich kann es gar nicht so richtig zuordnen, wie ich sagen soll. Es war irgendwie auch sehr viel Action, dann war es aber auch dumm. Es war so eine Mischung aus Plattformer, Geschicklichkeit, Action und keine Ahnung. Und ihr musstet halt diese Oktoarme dann da durchsteuern und das war wirklich teilweise richtig dumm. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gibt's auf sämtlichen Konsolen, gibt's auf der PlayStation Vita, gibt's auf der PlayStation 4, gibt's auf der Xbox One. Also das, wenn euch mal irgendwann langweilig ist, könnt ihr euch mal ein paar gute Stunden mit Octodad machen. Das macht schon richtig, richtig Fun. Ist halt eines dieser quatschigen kleinen Spiele. Bugsnacks ist der Nachfolger und Bugsnacks hat ein paar coole Figuren auch drin, die man dann da trifft, für die man halt die Aufgaben erledigt. Die sind schön synchronisiert im Englischen. Die sind auch witzig geschrieben. Das hat auch eine ganz süße Story. Die Bugsnacks sind ganz putzig. Ich muss sagen, ich verliere mal so nach 1,5 Stunden das Interesse und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr und dann mache ich es aber nochmal an und dann finde ich es wieder ein paar Tage später richtig gut. Und also ich glaube, es ist kein Spiel, was man auf lange Sicht jetzt irgendwie 10 Stunden am Tag spielt. Weil dafür erklärt es einem manchmal zu wenig. Manchmal bräuchte man mehr noch so einen Anhaltspunkt, was man überhaupt jetzt machen soll. Ich renne manchmal auch Bugsnacks nur rum und kapier gar nicht so richtig. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo es jetzt als nächstes hingeht oder wie man jetzt am besten das nächste Rätsel löst, beziehungsweise den nächsten Bugsnacks fängt. Nicht, dass ich alles vorgekaut haben möchte, aber irgendwie so noch ein kleiner Anhaltspunkt oder noch eine genauere Beschreibung, was jetzt eigentlich gerade von einem verlangt wird, das finde ich immer noch ein bisschen besser. Da gibt mir Bugsnacks nicht genug. Am Ende des Tages macht Bugsnacks aber sehr, sehr viel Spaß und es ist vor allem kostenlos für jeden PlayStation 5-Besitzer im PlayStation Plus-Abo. Deswegen auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist wirklich ein funny Titel. Hat ein paar richtig süße Momente. Die Bugsnacks sind super süß designt. Es ist witzig. Es hat Charme. Es hat ganz viel Ausstrahlung. Also Bugsnacks ist alles andere als ein schlechtes Spiel. Es ist vielleicht nur nicht so gut, weil der Hype im Vorfeld halt dann doch sehr groß war, weil alle irgendwie, also Bugsnacks ist ja sehr, sehr schnell Meme-Kultur geworden. Und hat das Internet dann doch sehr, sehr in seinen Bann gezogen. Und dann merkt man, das ist eigentlich auch nur ein normales Spiel, das mit Wasser kocht. So. Und dementsprechend, ja, ich fand's gut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und bis auf den Fakt halt, dass es mir manchmal dann zu anstrengend ist und dass ich es auch irgendwie nur 1,5 Stunden, 2 Stunden ertrage und mich das wahnsinnig müde macht, was da passiert. Und dann kommen wir zum letzten Spiel, was für mich das Highlight ist. Ich habe Demon's Souls noch nicht gespielt, deswegen dazu heute keine Review. Es gibt aber genug Reviews zu Demon's Souls und wir werden es auch im Stream anfangen übernächste Woche. Wenn der Black Friday rum ist, dann habt auf jeden Fall ein Auge auf den Stream, weil da wird es dann bald mit Demon's Souls losgehen. Ich habe wahnsinnige Lust auf Demon's Souls, ich habe wahnsinnig, wahnsinnig Bock. Nur ich will halt mir noch ein bisschen Zeit nehmen und erst noch ein, zwei Sachen hier hinter mich bringen und dann geht's bald los mit Demon's Souls. Deswegen reden wir darüber nicht, aber wir reden natürlich über Spider-Man Miles Morales, das neue Standalone Add-on, was auch immer zu Spider-Man. Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen. Es ist einigen Leuten zu klein für ein eigenes Spiel. Es ist aber auch eigentlich zu groß, um dazu DLC oder Add-on zu sagen. Ich persönlich finde, dass es eigentlich schon ein eigenständiges Spiel ist, das sich natürlich schon sehr ähnlich spielt wie der Vorgänger oder wie das, worauf es basiert. Ihr spielt Miles Morales? Ich komme da immer durcheinander. Eins davon, ich glaube Miles Morales, ne, mit L. Ihr spielt Miles Morales, das ist Den haben wir schon gesehen im ersten Teil, am Ende in den Credits haben wir gesehen, dass Peter und Miles sich treffen. Und Miles ist ebenfalls ein Spider-Man, der auch noch mit so einer Art Venom-Feature untersetzt ist. Also der hat noch so eine Art Stromschlag-Wutnummer in sich drin. Und funktioniert nochmal ein bisschen anders als der Spidey an sich. Spider-Man haut ab, sagt, er macht jetzt mal Urlaub und Miles muss auf die Stadt aufpassen. Und in der Zeit wächst eine Untergrundbewegung, die auch Underground heißt, hervor, die sich gegen einen Großkonzern wehrt, geführt von so einem ganz korrupten, ekligen Typen, der auch so einen deutschen Namen hat. Und auf jeden Fall, dieses Unternehmen gilt erstmal so als cooler Konzern. Man merkt aber relativ schnell, dass da auch so ein bisschen so ein komischer Nestle-Vibe dahinter ist, dass das nicht alles ganz so cool ist, nicht alles ganz so nett ist. Und das Miles quasi jetzt sich darum kümmern muss, weil seine Mutter auch gleichzeitig nach dem Tod seines Vaters als Bürgermeisterkandidatin kandidiert und Underground sich aber gegen alles wehrt und keinen Bock hat, dass diese Firma anerkannt wird und auch keinen Support bekommt vom Staat und deswegen sozusagen eine Revolution starten will. Und Miles merkt schnell, dass da auch jemand drin ist, den er eigentlich ganz gern mag. Typischer Spider-Man-Konflikt quasi. Und so begibt sich Miles in den Kampf gegen die große Firma, aber auch, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich einfach keine Notizen gemacht habe, aber auch in den Kampf gegen Underground. Und das ist die grobe Miles Morales-Geschichte. Ich muss sagen, die Geschichte packt mich aufgrund der vielen, vielen Figuren, die da auftauchen, die man aber noch nicht kennt oder die ich jetzt nicht so kenne. Es gibt natürlich auch Namen, die auftauchen, die man kennt. Aber ich sag mal mit Doc Ock oder auch mit den ganzen Bösewichten aus dem ersten Teil konnte man halt irgendwie besser connecten. Das war mehr Spider-Man. Das ist jetzt hier ehrlich gesagt nicht so richtig so. Das passiert alles eher so erst später. Gibt erstmal keinen Green Goblin, es gibt keinen Doc Ock und es gibt alles, was man so cool fand am ersten Teil im Hinsicht auf die Bösewichte. Das ist da jetzt nicht so richtig so. Und deswegen ist das schon mal ein Element, was vielleicht Negativpunkt ist in der Story. Die Story hält mich jetzt auch nicht so sehr bei der Laune, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, ich muss weiter wissen, wie es weitergeht, sondern ich bin dann eher so, ey, ich will mir die Stadt angucken, ich will kleine Geheimnisse finden, ne? Ich will Gegenstände finden, ich will sammeln und ich will einfach durch New York schwingen, weil das kann Spider-Man wie kein zweites Spiel, die Atmosphäre durch New York zu schwingen, ein paar böse Jungs zu verprügeln, geheime Orte auszukunden und so weiter, das kann Miles Morales genauso gut wie sein Vorgänger. Das Kampfsystem ist auch immer noch nice, es macht immer noch Spaß. Ich muss wieder, genauso wie damals, auch ein bisschen erst reinkommen. Ich brauche wieder so eine Stunde, bis ich einigermaßen ordentlich im Kampfsystem bin. Und natürlich kommt auch immer noch mal was Neues dazu. Es kommen immer neue Features am Anzug dazu, die ihr noch hinzufügen könnt. Ihr könnt natürlich euren Skilltree erweitern. Also ihr seid auch ständig im Wachstum. Ihr könnt eure Uniform nach und nach, also euren Anzug könnt ihr auch noch wechseln im späteren Verlauf des Spiels. Und New York fühlt sich in seinen 60 Frames per Second schwingend sehr, sehr, sehr schön an. Es hat wahnsinnig flüssig, es hat überhaupt keine Stopper drin. Die PlayStation darf es erstmal so ein bisschen mit seiner Technik einem entgegenprahlen und sagen, guck mal, wir machen schon ganz gut, so keine Ladezeit, ne? Wenn man irgendwie sagt, ich reiße jetzt schnell dahin oder sowas. Alles sehr angenehm, alles sehr schön und deswegen macht Miles Morales auch sehr, sehr viel Spaß und als Fan des Original-Spider-Man-Spiels von 2018 muss ich sagen, große, 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 große Liebe. Ich habe sehr viel Spaß. Es macht mir sehr viel Freude. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es nur 20, 30 Stunden lang ist. Das ist immer noch wahnsinnig viel. Ich als jemand, der eh so viele Titel auf dem Plan hat, der ist eigentlich immer froh, wenn ein Spiel nicht ganz, ganz so riesig ist. Es fühlt sich nicht unbedingt neu an, da man halt einfach wieder auch Spider-Man in New York ist. Und das haben wir natürlich schon im letzten Teil erlebt. Wir können wieder durch den Central Park raus. Also man kommt eher ins Altvertraute rein. Es hat jetzt nichts von unfassbar neuem Spielerlebnis zu tun. Die neuen Features im Kampf und sowas sind ganz nett, die Miles mitbringt. Aber im Großen und Ganzen fühlt sich das Ganze eigentlich nur an wie eine wunderbare Ergänzung oder Weiterführung vom letzten Spider-Man und deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach, Weiterführung ist vielleicht das Richtige, weil es ist zu klein für einen zweiten Teil, aber zu groß für Add-on oder DLC. Es ist ein schönes Standalone-Spiel, das im gleichen Kosmos, in der gleichen Welt spielt, und dass das auch darf, dass auch sich dieses Features bedienen darf, ist natürlich auch ein bisschen ist ja noch das normale Spider-Man dabei, nochmal in der Ultimate Edition für die PlayStation 5 angepasst, natürlich auch ganz nice, zeigt aber natürlich auch so, das Spiel ist nicht stark genug, um alleine für 70 Euro verkauft zu werden. Also das hat sich Sony dann auch eingestanden und ich glaube, so muss es auch behandelt werden. Der Umfang ist trotzdem groß, es gibt trotzdem genug zu tun, es hat meiner Meinung nach die richtige Größe für ein Spiel zwischendurch. Ich brauche jetzt nicht nochmal ein Spiel, was dann nochmal dreimal so groß ist wie Cyberpunk, also Cyberpunk wird mich dann schon genug auffressen ab Dezember. An dieser Stelle sei gesagt, Miles Morales ist ein super Einstieg in die Konsole. Spider-Man-Fans sind glücklich, Vorgänger des Spider-Man-Spiels sind happy und ich kann nur sagen, nice, ich lieb's, kauft euch das. Wenn ihr Spider-Man-Fans seid, kauft euch das. Allein schon, wenn ihr das Original nicht gespielt habt von vor 2 Jahren, das ist dabei und allein das müsst ihr nachholen. Also allein dafür lohnt sich der Preis schon so dermaßen. Scheißegal, so ob ihr dann Miles noch braucht oder nicht, aber allein das Original zu zocken ist schon ganz, ganz wichtig und dann habt ihr auch Bock auf Miles und dann zockt ihr das auch noch und das sind einfach 2 wunderbare Spiele, die ihr auf jeden Fall gezockt haben solltet. Also ganz große Pflicht auf der PlayStation 4 sowie auf der 5, meiner Meinung nach. Deswegen guckt da unbedingt rein, großartig und da kann die PlayStation auch erstmal so ein bisschen Muskeln spielen lassen. Ja, und das ist eigentlich so mein erstes Fazit zur PlayStation 5. Also ich finde, die Konsole hat einen wunderschönen Launch hingelegt. Ich finde, das sind schöne Starttitel. Es hat sich toll angefühlt. Astrobot ist ein super schöner Einstieg. Sackboy ist ein schöner Plattformer für zwischendurch. Miles Morales ist eine geile Weiterführung des Spider-Man-Contents auf der PlayStation. Bringt dann auch noch den alten alten Spider-Man-Vibe mit von vor 2 Jahren. Alt in Anführungsstrichen natürlich. Ich finde, dass Bugs Snacks ein schöner Titel ist für PlayStation Plus, ein schöner Einstieg, schön für zwischendurch. Und dann Demon's Souls natürlich noch für Souls-Fans, was ja einfach wirklich grandios geworden sein muss. Also die Reviews sind ja alle sehr, 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 sehr gut und sehr begeistert. Deswegen, also ich glaube, dass das ein sehr schönes Start-Line-Up ist für sämtliche PlayStation-Fans. Und dann warten ja noch andere Titel auf euch, wie Call of Duty Black Ops, das neue Black Ops, weiß gar nicht, den Untertitel gerade gar nicht, Cold War, warten noch auf euch, Assassin's Creed Valhalla wartet auf euch, FIFA wartet auf euch, ne? Also der typische Klumbatsch, den es natürlich auch noch auf diesen Konsolen geben muss, der ist natürlich auch noch da. Und deswegen, das ist ein toller Einstieg in eine Konsole. Ja, das ist ein toller Einstieg in eine Konsole. Wartet lieber noch ein bisschen, bevor ihr Resellern euer Geld gebt, das sage ich ganz ehrlich. Kein Reseller sollte nur einen einzigen Cent bekommen. Nicht mal, wenn er nur 50 Euro mehr für die Konsole nimmt. Weil letztens hat das ein Hörer von mir gesagt, der meinte so, der ist damit nicht so vertraut gewesen. Ich habe gesagt, naja, also das, was du gerade beschreibst, das mache ich natürlich gefühlt 2-3 Mal die Woche mit, wenn ich mir zum Beispiel Funkos oder sowas hole. Das ist immer so ein bisschen nervig, diese Reseller-Vibes halt zu bekommen. Und er sagte so, ja, für ihn ist das halt scheiße und er würde so gerne damit zocken und jetzt kann er nicht, weil irgendwelchen Leuten zu Hause die PlayStation 5 rumliegt und ich kann es total nachvollziehen, ne? Also ich kann komplett nachvollziehen, was er sagt, weil es super frustrierend ist. Und deswegen, weil es frustrierend ist für Leute, dass jetzt irgendwelche Typen da sind, ja, ihr habt hier 5 PlayStation 5 und dann verkaufe ich die und das ist geil, keiner davon sollte nur einen einzigen Cent bekommen. Absolut, kauft nicht bei Resellern. Tut den Leuten nicht den Gefallen. Die müssen alle auf die Fresse fallen. Wenn ihr einem nur 50 Euro mehr gibt für die PlayStation 5, dann seid ihr Teil des Problems und dann seid ihr schuld daran, dass diese Leute weiterhin diese Konsolen kaufen werden. Diese Marktverknappung durch diese Arschlöcher, die braucht keiner mehr. Und jeder, der ein Reseller ist, soll sich auch gehörig ins Knie ficken, sage ich euch ganz, ganz ehrlich. In jedem Bereich, egal ob es da um Scheiß Funkos geht, um irgendwelche anderen Sachen, die ihr aufkauft, Klamotten, Sneaker, Dinge, die mich nicht betreffen. Ich finde Resellen einfach nur komplett scheiße. Dieser ganze Markt ums Resellen ist komplett scheiße. Und das auch gerade, was mit der PlayStation 5 passiert, ist komplett scheiße. Und ihr nehmt jedem die PlayStation weg, der in der Zeit noch von der Pandemie, Alter, wo, sag ich mal, auch viele Leute irgendwie nicht so viel Kohle haben und einfach gerne Beschäftigung zu Hause hätten, sich da nochmal mit 150, 200 Euro mehr zu bereichern, weil man denkt, das geht dann irgendwie, das ist einfach nur asozial. Da soll sich jeder ficken. Also wirklich kein Respekt vor Resellern, keine Interessen und das Argument, ja, die wollen ja auch nur Geld verdienen, zählt für mich überhaupt nicht, dann sollen sie einen anderen Job machen, aber nicht den Leuten das Zeug wegkaufen. Das ist einfach irgendwie sau uncool und kein Respekt und kein Support für Reseller. Ganz, 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 ganz wichtig. Macht es nicht. und seid vor allem nicht solche dummen Schweine, die das machen. Okay? Dankeschön. Verkauft eure PlayStation fürs normale Geld, wenn ihr sie weiterverkauft, aber komm, ich bin, ja, was kann ich denn da, das fragen mich auch Leute so, ja, ich habe jetzt hier noch das und das, wie kann ich denn das Maximum raus? Und letztens hat jemand gesagt, ich habe hier Sachen gesagt, das ist denn der Maximalwert von meinem Castle Grayskull und sowas. Da bin ich so, Mann, Alter, lasst mich doch in Ruhe, so, fragt doch nicht mich. So, ich finde das nicht geil. Es gibt nichts. Wir verkaufen beim NTG auch ganz normal Dinge zum Normalpreis und fertig. So, also machen wir nicht. Deswegen kein Support für Reseller. Habe ich jetzt nur 15 Mal gesagt. Bin aber gerade ein bisschen müde. Ich muss gleich noch streamen, deswegen, ich muss jetzt gleich noch in den Stream von Day of a Tentacle, da ihr diese Folge wahrscheinlich nicht vorher hören werdet, kann ich nicht sagen, komm vorbei, das geht nicht, die Folge wird gar nicht online gehen, nicht mal für Patronen. Deswegen, Day of the Tentacle, diese Woche auch im Stream Black Friday. Wir starten den Black Friday bei NTG, weg von den Resellern hin zu den Schnäppchen. Möx kommt zurück am Donnerstagabend, ist der große Möx-Stream und Möx wird euch natürlich die Angebote um die Ohren schallern. Ja, ihr werdet kaufen müssen, ja. Verkauft alles, was ihr habt, denn Möx macht Black Friday am Donnerstagabend auf dem Twitch-Kanal von die Man Cave und dann ist natürlich auch am Freitag, Samstag, Sonntag gibt es dann noch ein paar Rabatte, vor allem auf Klamotten. Bei NTG aber noch ein bisschen was auf Toys. Guckt vorbei, der Black Friday, beziehungsweise ist ja nicht Black Friday, Entschuldigung, das heißt, darf ja gar nicht Black Friday heißen. Ne, Nerdy Friday ist es natürlich bei uns. Wir werden es als Nerdy Friday bedienen. Es passiert natürlich alles im Rahmen des amerikanischen Black Friday. Das wollte ich eigentlich sagen. Der Nerdy Friday wird natürlich großartig und wunderbar. Und deswegen freuen wir uns da sehr, 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 sehr dolle drauf. Wir haben Bock. Und lasst euch gesagt sein, das wird ein toller Abend, wenn der Möx zurückkommt mit dem Schnäppchengong. All das diese Woche bei die Man Cave. Außerdem werden wir dann, wenn jetzt Day of the Tentacle rum ist, sonntags unser Point-and-Click-Adventure-Spaß fortsetzen. Wir werden nämlich was spielen? Ganz genau, wir werden anfangen mit Grim Fandango danach. Wir gehen dann zu Grim Fandango und dann spielen wir auch noch Full Throttle und dann schauen wir mal, dass wir, wenn dann hoffentlich auch schon die PCs stehen, der PC steht, dass wir dann auch mal Monkey Island spielen oder auch Indiana Jones. Ich will diese ganzen Point-and-Click-Klassiker nachholen, weil das einfach alles großartige, tolle, schöne Spiele sind. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich einfach nur sehr drauf. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen Konsolen, egal ob Xbox Series X oder PlayStation 5. Ihr habt jetzt beide Meinungen dazu gehört. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, die nochmal im Vergleich hinzustellen und zu sagen, ja, also eine Xbox Series X ist deswegen besser und eine PlayStation das. Ich glaube, am Ende des Tages fahren beide Konsolen einen komplett unterschiedlichen Weg und ihr müsst für euch entscheiden, welcher Weg euch besser gefällt. Aktuell, wenn ihr mich fragt, was gefällt dir aktuell besser, dann muss ich natürlich sagen, die Effekthascherei der PlayStation 5 hat mich schon ordentlich im Griff. Ich mag das Line-Up, ich mag die Konsole, ich mag das, was sie tut. Ich mag da gewisse Spiele drauf. Ich finde einfach, die PlayStation 5 ist aktuell die Konsole, die bei mir öfter und lieber an ist. Ich bin aber absolut aufgeschlossen, was die Xbox Series X angeht und freue mich auch da einfach auf schöne Sachen im Game Pass, schöne neue Titel und ich glaube, so muss man auch rangehen. Beide Konsolen fahren einen unterschiedlichen Weg und den muss man auch akzeptieren. Deswegen, Leute, groß Bussi von mir an euch. Und das war's mit der Ausgabe der Man Cave für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann stehen wir kurz vor dem Cyberpunk-Release. Da bin ich auch mal sehr, 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 sehr gespannt drauf. Darum wird es noch nicht gehen. Vielleicht kann ich in der nächsten Ausgabe schon was zu Demon's Souls sagen oder zu Valhalla oder sonst was. Ihr wisst, ich bin alleine, deswegen ich will ja auch Tests machen, die für euch alle Sinn machen. Guckt im Stream vorbei, seid beim Black Friday am Start und jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen wunderschönen Feierabend. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.